Die Botschaft. Ein Segelpodcast von Micha Hölzen. Nur echt mit zwei O's.
Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise.
In meiner Badewanne bin ich Kapitän.
Ahoi, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Botschaft, der Segelpodcast. Wir gehen ja jetzt mit großen Schritten auf den Punkt zu, wo wir dann Mitte Mai unser Boot ins Wasser setzen werden, aber wir nutzen so ein bisschen die Zeit bis dahin, um mit interessanten Leuten aus diesem ganzen Segelkosmos zu sprechen. Da haben wir schon mit einem Meteorologen gesprochen, da haben wir mit einem Gezeitenspezialisten gesprochen. Das war alles sehr, sehr interessant und hat mich wirklich ein bisschen schlauer gemacht. Und jetzt sprechen wir mit der Schweiz. Ich glaube, es ist in der Nähe von Zürich, wenn ich jetzt keinen Mist erzähle. Und da sind wir verbunden mit einem Mann. Ich sag mal so, beim Segeln sagt man immer, wenn die Bedingungen dann so richtig krass werden, dann müssen die Männer mit den langen roten Bärten dran. Damit sind dann irgendwie so die Wikinger im Normalfall gemeint, die harten Hunde auf See. Und so sieht Stefan Züst auch so ein bisschen aus. Guten Abend erstmal.
Ja, hallo.
Ich hoffe, ich bin Ihnen jetzt nicht zu nahe getreten.
Nee, das passt schon.
Sie haben so einen langen Rauschebart und sind ein sehr kräftiger Mensch auch, was ich total super finde. Das, was ich mich als erstes gefragt habe, als ich so ein bisschen Ihre Homepage da mir angeguckt habe, Sie sind spezialisiert auf Holzboote. Und unser einer ist so ein bisschen infiltriert worden, möchte ich jetzt nicht sagen, aber mir hat man immer gesagt, Holzboote bitte einen ganz großen Bogen drum machen, weil da kannst du dich auch gleich mit einer Schleifmaschine verheiraten. Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Wie entwickelt man dann trotzdem so eine innige Liebe, wie Sie das offensichtlich gemacht haben?
Ja gut, also das Holzboot, ja, so viel mehr Arbeit geben als Kunststoffboote, das glauben ja nur die Kunststoffbootbesitzer. Ja. eigentlich muss man mal zurückgehen. Ich meine, Holz schwimmt, ja. Und das ist doch schon mal ein richtig guter Punkt, da, um daraus ein Boot zu bauen, ja. Also, wie soll ich sagen? Ich meine, wenn man sich mal überlegt, warum. Also wir haben ja hier bei uns auf der Werft Holzboote, die sind ja über 100-jährig. Ja. Und jetzt muss man sich mal überlegen, warum überlebt so ein Holzboot über 100 Jahre? Ja. Also da sind mal zwei Weltkriege dazwischen. Ja. Und einen ganzen Haufen Hände, die Boote gepflegt haben. Und ein Holzboot hat sowas wie eine Seele. Ja. Das berührt die Menschen und motiviert die Menschen, immer wieder so ein Schiff zu pflegen und zu erhalten. Ja? Und das ist doch was ganz Großartiges. Also sowas kennt man ja eigentlich so von anderen Booten ja kaum. Ja?
Mhm. Das also, stimmt, wenn ich da mal ganz kurz fragen darf. Wenn Sie sagen, Sie haben da Boote, die sind 100 Jahre alt, zu wie viel Prozent bestehen die noch aus dem Material, aus dem sie ursprünglich gebaut worden sind?
Ja, das kommt drauf an. Also wir haben Boote, die sind zu vielleicht 80-90% noch original. Wir haben aber auch andere Boote, die sind vielleicht zu 20% noch original. Also da ist die Bandbreite ganz groß, je nachdem auch, was für Material verwendet wurde oder überhaupt, auf welcher Werft die gebaut wurden. Ja, da gab es ja solche und solche, oder halt dann auch je nachdem, wenn man halt ein bisschen mehr Glück oder Pech hatte mit den Besitzern, ja, weil quasi denen gehört das Boot ja eigentlich nie, sondern die teilen ja eigentlich nur die Zeit mit dem Boot, ja, weil das Boot überlebt ja die meisten von, oder hat ja dann die meisten von denen überlebt.
Ein makaberer Gedankengang.
Ja. Nö, aber so ist Leiber halt, oder?
Mhm.
Ja, und da muss man, ich glaube, wir sind ja nicht nur gut darin, Boote zu erhalten, sondern wir sind auch gut darin, Boote zu entsorgen. Also wir entsorgen wracken Boote auch ab. Und das aber also mehrheitlich Kunststoffboote oder vor allem. Weil da
Joghurtbecher ist da, glaube ich, der Fachausdruck von Holzboot-Freaks, ne?
Ja, Joghurtbecher oder was weiß ich, oder gefrorener Schleim, wie das auch immer heißt. Aber da ist eigentlich so der Punkt, diese Schiffe sind dann irgendwo so in den 60er, 70er, 80er Jahren produziert worden. Ja? Und das sind einfach Schiffe, die niemand mehr berühren. Ja? Und wo niemand mehr bereit ist, da Geld zu investieren, und darum müssen die weg.
Ich bin mal auf so einem Holzboot tatsächlich, ich glaube tatsächlich auch nur einmal in meinem Leben wirklich gesegelt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und da ist mir tatsächlich aufgefallen, deswegen kann ich das schon so ein bisschen nachempfinden, was Sie sagen. Das ist so ein bisschen so wie die, wenn man in einem Holzhaus lebt, das hat auch eine ganz besondere Atmosphäre. Das macht irgendwie sowas, ja, das kreiert so ein warmes Umfeld, also durch die Akustik, aber auch durch das, es macht irgendwas mit dem Gefühl, wie das so ist, da zu sein. Hat das damit was zu tun?
Ja, also ich meine, Holz ist ja mal ein Naturmaterial, ja. Da steckt ja schon mal ganz viel Liebe drin. Und ich meine, das fängt schon damit an, wenn man in einem Holzboot ist, das Geräusch der Wellen, die außen auf den Rumpf aufschlagen oder klopfen, ja. Das ist ja schon ganz ein anderes Geräusch. Das Licht, ja. Die Luft, Holz isoliert, ja. Also da hat man nie so eine, sagen wir mal, eine heiße Bordwand, die da, wo da irgendeine Sonne durchbrennt. Das Klima überhaupt, die Luft, der Geschmack, ja.
Ist das auch so, dass man bei so einem Holzboot dann keine Kondenswasserprobleme hat, so wie man das bei GfK-Yachten halt kennt?
Ja, weniger. Ja, definitiv. Genau. Und ja, also so eine richtige Tropfsteinhöhle, da hat man da, also da ist quasi so ein GfK oder ein Stahlboot natürlich noch viel schlimmer, wenn das nicht isoliert ist.
Und wenn ich jetzt mal fragen darf, Sie sind angesiedelt mit Ihrer Werft. Sie haben mir vorhin schon erzählt im Vorgespräch, dass Sie da gerade 100 Boote am Start haben. Also bei Bodensee denke ich jetzt, aber das mag jetzt auch anmaßend sein, natürlich nicht so an Maritimes in erster Linie. Aber offensichtlich ist das völlig falsch. Also offensichtlich ist der Bodensee tatsächlich auch ein Revier, wo eine ganze Menge passiert. Wie sind Sie denn überhaupt zu Booten gekommen? Das würde mich mal interessieren. Und dann hat Sie ja offensichtlich auch total gepackt.
Ja, also ich meine, der Bodensee, glaube ich, beherbergt eine der größten Klassikerflotten. Also es gibt ja einen Wahnsinnsschatz an alten, gut erhaltenen Booten, ja. Es gibt ja eine sehr aktive 30er-Szene, zum Beispiel 30er Scherenkreuzer, 45er Nationaler Kreuzer, 75er, es gibt die Laküster, die Drachen, Jolenkreuzer, also es, da schwimmt echt ein Haufen schönes altes Holz rum, ja. Der Bodensee kann schon Bedingungen bieten, die das locker mit der Ostsee aufnehmen. Ja.
Ist das so, ja? Ja, tatsächlich. Ja.
Also wenn, wenn hier ordentlicher Wind steht, 2 Meter Welle, wo man da richtig quasi hinabsurfen kann, das ist da kein Problem, ja.
Ich habe nur auf der auf Ihrer Homepage, die sehr schön gemacht ist, da ist ja dieser Opener-Trailer, so da segelt ein Boot über diesen Bodensee, und das ist halt bilderbuchmäßig, ne? Genauso wie man es sich vorstellt. Da ist relativ wenig Welle, aber das Boot hat gut Druck im Segel und segelt da eben in so einer sauberen Linie so darüber. Also das hat mich dann schon auch beeindruckt, wo ich so gedacht habe, ah ja, da musst du mal ein bisschen von deinen ganzen Vorurteilen so runterkommen. Wenn ich das jetzt noch höre, Drachenboote und so, das sind ja wunderschöne Schiffe. Hat das damit zu tun, dass die Leute da vielleicht auch, da braucht man ja auch einfach Geld dafür, ne? Also um solche Boote dann eben auch unterhalten zu können, dass das vielleicht so ein bisschen das ganze Umfeld des Bodensees auch so ein bisschen wohlhabender ist, oder sehen Sie da keinen Zusammenhang?
Ja, also Geld hilft natürlich immer, ne? gerade bei so Sachen. Und naja, aber ich denke, es ist halt auch die Schiffe quasi hier am See, die werden halt nicht so doll beansprucht, ja, wie im Salzwasser. Also das ganze Eisen und so, das rostet halt nicht so und es, oder halt dann sind die auch, ja, sagen wir mal, sicher ein Drittel vom Jahr quasi auf dem Trocknen.
Das ist dann so ein bisschen so wie in Kuba, wo die Autos auch irgendwie aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts noch rumfahren, weil es da nie regnet und deswegen auch nichts rostet.
Ja, so vielleicht nicht ganz, aber halt die Bedingungen sind halt nicht so krass. Und ja, also und es... Wie soll ich sagen? Also hier auf dem See kann man natürlich wunderbar auch mit so einem Klassiker längere oder mal zwei Wochen quasi rumfahren, übernachten. Da hat es gute Infrastruktur an den Häfen und so. Es ist nicht so, dass man da quasi wie an der Küste, dass man da ein großes Boot will, wo man dann, weiß auch nicht, einen riesen Kühlschrank da bis zum Anschlag volllädt und dann irgendwie ein bisschen da im Zeugs rumschippert. Das ist schon so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, geschützte Werkstätte hier. Ja? Und es hat, wie soll ich sagen, man, es genießt hier halt schon ein gewisses Ansehen. Auch so ein Boot zu fahren und zu erhalten und ja, und man muss auch noch dazu sagen, diese alten Boote, ja, diese Lacuster, Scherendreißiger, 45er nationalen Kreuzer und so Zeugs, das passt hier einfach gut. Das sind Schiffe, die laufen bei wenig Wind schon sehr flott. Ja,
ja, das kann ich mir total gut vorstellen.
Und das ist einfach eine Freude, hier zu segeln. Ja. Genau.
Ja, aber ich würde jetzt, wenn ich jetzt mal ganz offen bin, tatsächlich nicht, wahrscheinlich nicht mit Ihnen reden, wenn Sie nicht auch noch eine andere Seite hätten. Also ich habe ja schon eingangs gesagt, Sie sehen aus wie einer von den Männern mit den langen roten Bärten, die so ein bisschen so die etwas, sagen wir mal, etwas kernigere Gangart des Segelns bevorzugen. Sie sind ja tatsächlich dann auch jemand, der mit bevorzugt, wenn ich es richtig verstanden habe, auch mit kleineren Booten dann durchaus auch anspruchsvolle Touren macht. Sie sind auch viel im hohen Norden unterwegs gewesen. Wie ist das zustande gekommen?
Ja, weil ich Lust darauf hatte. Ja. und zwar habe ich schon, das hat irgendwie angefangen mit so einer Tour mit einem Segelkanu durch die Bretagne. Dann mit einer etwas längeren Reise, das war dann etwas über einen Monat, mit einer Hansa-Jolle, da bin ich dann von Brest runter bis in den Golf von Morbihan und wieder zurückgesegelt, ja.
Da haben Sie sich ja gleich irgendwie so ein etwas anspruchsvolleres Revier ausgesucht. Wie war das denn am Anfang für Sie? Weil ich frage deswegen, weil ich ja auch einen Segeltörn plane, jetzt im Sommer 3 Monate lang rund England. Das wird für mich das erste Mal richtig krasses Gezeitensegeln sein. Ich habe da überhaupt keine Vorkenntnisse. Das muss ja bei Ihnen auch so gewesen sein, dass Sie sozusagen beim ersten Mal einfach, ich sag mal, den Sprung ins kalte, sich verschiedene Wasser gewagt haben. Wie war das für Sie?
Ja, also gut, ich habe das natürlich noch eine Stufe krasser gemacht. Also diese Hansa-Jolle hatte natürlich nicht mal einen Außenborder. Also das war einfach Segeln und Paddeln. Ja? Da in der Bretagne hat man nur schnell 3-4 Knoten Strom. Ja? Also da braucht man dann auch gar nicht gegen anzupaddeln. Wenn man dann mal einen Tag lang oder einen halben Tag lang quasi gegen die Tide aufgekreuzt ist, ja, dann hat man das verstanden. Ja, dann,
weil man immer noch am selben Ort ist.
Ja, ja, also da hat man dann am Anfang halt vielleicht mal 2-3 Schwierigkeiten, aber das ganze Tidensegeln ist eigentlich selbsterklärend. Also wenn man da was falsch macht, dann merkt man das sofort. Da sollte man natürlich dann auch nicht gerade beim größten Sturm machen, weil so Wind gegen Strom kann ja dann schon eher unangenehme Folgen
dann,
haben.
Da wird's dann, ja, da wird es dann richtig haarig, das stimmt. Ja,
genau, und wobei man ja auch sagen muss, also das Schöne am Tidensegeln ist ja, wenn man dann so im Takt der Natur, ja, oder also im Takt der Tide, viel besser gesagt, da rumschippert, und da kommst du mit deiner Hansa-Jolle an, da fährst du deine 5-6 Knoten, ja, wenn es schön Wind hat, und dann gibt es nochmal 3 Knoten obendrauf, ja, dann ist doch alles perfekt, dann kann man in den 4-5 Stunden richtig Meilen reißen, ja.
Ja, ja, da höre ich so eine gewisse, so einen gewissen Hang zum Geschwindigkeitsrausch raus.
Ja, nee, nicht unbedingt, aber quasi, hat zumindest beim Segeln ja noch nie geschadet, wenn es ordentlich vorwärts geht. Und also Tidensegeln, das ist auch schön. Also es ist ja, es verändert sich ja auch, also die ganze Umwelt verändert sich, ja. Ich bin da zum Beispiel so ein Fluss, das war die Odette, die bin ich hochgesegelt, also oder getrieben, zeitweise auch nur, quasi in wie heißt das, na, St. Marin, von da los, dann mit der Flut hochgefahren, am Anfang gesegelt, zwischenzeitlich ging der Fluss dann durch so tiefe Täler hindurch. Da hat mich dann die Strömung mitgenommen, da hat man noch ein bisschen gepaddelt, dann ist man wieder ein Stück weiter gefahren und irgendwann sind wir dann kurz vor Camper gestanden. Da hat es dann eine Mooringboje gehabt zum Festmachen, da mal festgemacht, ins Beiboot gehüpft, am Ufer gegrillt und am nächsten Morgen mit der Ebbe wieder runtergefahren.
Großartig, ja, klingt super.
Wunderbar.
Also man ist sozusagen, dass der Reiz ist dann für Sie so ein bisschen, und das kann ich mir wirklich total gut vorstellen, man denkt ja im ersten Moment, es ist total unbequem, weil man dann oft auch im Dunkeln vielleicht lossegeln muss, weil einem der Takt da so ein bisschen vorgegeben ist, aber man ist so ein bisschen so in, also synchronisiert zur Natur, so, ne?
Ja, ja, genau. Und wobei das ist ja so, ich meine, diese ganzen Mittelmeersegler, ja, die dann immer morgens um 9:30 quasi die Leinen loswerfen, ja, weil dann irgendwie das Frühstück durch ist und der Templer die Wäsche in der Marina dann auch noch gerade wieder ausspuckt, ja. Das mag ja auch ein Urlaubsgefühl sein, aber halt mal irgendwie morgens um 6 aus der Koje ein bisschen unwohl sein, weil es noch saufrisch ist und dann in einen traumhaften Sonnenaufgang hineinsegeln und mit richtig Schmackes da über die Pont du Raz zu segeln oder so. Das ist einfach ein Traum. Und am Mittag ist man schon im nächsten Hafen, kann sich mal eine schöne Pfanne Muscheln hinter die Kiemen schaufeln und hat den ganzen Nachmittag noch frei, weil man halt irgendwo zwischen irgendwie einen Schnitt von 8 Knoten gefahren ist. Klar, ja, kann man mit einem großen Boot sowieso, ja. Aber das hat doch auch was, oder halt mal nachmittags um 3 lossegeln und abends um 10 ankommen. Ja, es muss ja nicht immer das gleiche Programm sein. Das hat schon was. Es zwingt einem ja dann auch mal so ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen und das tut immer wieder gut.
Da spürt man sich einfach, ne? Also man merkt irgendwie wirklich, dass man da ist, dass man lebt und dass man das eben auch alles selber machen muss, weil da ist einfach kein anderer, der es für einen macht. Und das hat aber auch was unglaublich Wohltuendes. Also das ist jetzt so eine Sache, die ich so dann beim Segeln immer ganz toll fand. Ich habe mich da jetzt aber schon auch so ein bisschen gerade wiedererkannt, weil ich auch viel im Mittelmeer tatsächlich unterwegs war. Wir haben immer geankert in Buchten. Also ich fand jetzt die Häfen und Marinas da eher unattraktiv. Aber das stimmt schon. Das ist natürlich eine andere Form von Urlaub. Das ist mehr so ein Badeurlaub. Da frühstückt man morgens und dann kann man irgendwie losfahren. Ich finde, das hat auch was, das werde ich auch wieder machen. Also ich habe das immer mit Freunden zusammen gemacht. Das ist schon alleine so mit Freunden dann auf dem Wasser zu sein, das ist was sehr Schönes. Also so, und das haben auch die Leute, die das eben vorher noch nicht so kannten, sofort erkannt und waren dann immer Feuer und Flamme und wollten dann gleich wieder mit. Sie haben das aber auch noch so ein bisschen anders betrieben. Sie waren, glaube ich, ziemlich viel Einhand unterwegs, ne? Was war denn da der Reiz für Sie?
Ja, also erstens mal ist natürlich nicht so einfach, Leute zu finden, quasi die aufs gleiche Lust hatten wie ich. Also mit dem 5,5 Meter Boot da ums Nordkap zu schippern, da ist ja auch nicht so jedermanns Sache. Und wie soll ich sagen? Also und das andere, kommt noch was anderes dazu. Ja, es ist ja eigentlich jetzt quasi mit einem offenen Schiff, ja, was nicht selbstlenzend ist und so, oder ohne selbstlenzendes Cockpit und so, da irgendwie in der Barentssee da rumzuschippern von Kirkenes da bis ans Nordkap und so, das braucht schon auch eine Portion Mut und unbedingter Wille, das zu tun, weil A, fehlen da ein bisschen die Freunde, die einem aus dem Wasser ziehen, wenn es mal schief läuft. Und
Ja,
zum anderen
richtig.
ist die Zeit zum Baden da auch ordentlich kurz, weil bei den Wassertemperaturen da quasi braucht man eigentlich nicht lange auf Rettung warten.
Nee.
Und da ist es dann auch so, dass man eigentlich so Sachen dann vielleicht am besten sowieso gerade alleine macht, weil man dann auch nur für sich alleine die Verantwortung trägt. Ja?
Ja. Das ist
Und
tatsächlich so ein bisschen, das verstehe ich sehr, sehr gut. Ich hatte vor 7 Jahren eben mit einem Freund zusammen dann diesen Traum, da mal rund England zu segeln, eben raus aus diesem Mittelmeer-Ding, was man da so gemacht hat. Und ich habe jetzt eben, inzwischen ist mir klar, dass ich wirklich im Grunde genommen total Glück gehabt habe, dass da von Anfang an jemand dabei war, mein Segelkumpel Laurenz, der auch genau da darauf Lust hatte, weil es sind nicht viele Menschen, die sich so ein ja auf so ein Abenteuer dann vielleicht einlassen wollen, weil das natürlich auch, wie Sie das schon gerade beschrieben haben, mit Gefahren auch verbunden ist, ohne das jetzt heroisieren zu wollen. Aber das ist für mich im Grunde genommen auch genau das, wo man dann eben Dinge lernt, die man eben im normalen Leben vielleicht nicht mehr so lernt, weil man sie nicht mehr lernen muss. Also zum Beispiel eben so eine gewisse Demut Situationen gegenüber, dass man eben merkt, es ist jetzt eine blöde Idee, hier hochmütig zu sein, sondern du musst jetzt hier wirklich genau überlegen, was du hier machst, weil es nämlich sonst für dich sehr, sehr unangenehm enden kann. Und das ist aber sehr hilfreich, um sich selber so ein bisschen besser kennenzulernen, finde ich.
ja, gut, also eins muss man ja schon mal noch relativieren. Also das Segeln an und für sich ist ja sehr ungefährlich, ja. Auch wenn
Ja,
man
das
das
stimmt.
so auf eine Art und Weise betreibt, wie ich das mache. Weil eigentlich die Gefahr hier bei der Arbeit oder irgendwie beim über die Straße laufen zur Tankstelle quasi abhanden zu kommen, die ist ja um ein Vielfaches größer als bei der Segelei. Nur sind uns halt diese Gefahren da nicht so vertraut, weil ja oder weil man zu wenig oder weil man sich nur in der Freizeit damit beschäftigt. Ja. Und dann hat man natürlich auch noch das Gefühl, dass man sich in der Zeit erholen möchte. Also so ein bisschen Abenteuer, ja, aber Erholung auf jeden Fall und das Ganze wohltemperiert. Ja. Und Oder halt.
Aber das finde ich einen total interessanten Punkt, den Sie gerade ansprechen. Das stimmt, ne? Also dieses Segeln hat so ein bisschen so ein Image von vielleicht irgendwie großer Gefahr, weil da so viele Mythen rumschwirren, ja. Also da ist man dann gleich bei Moby Dick oder bei Das Boot und diese ganzen Bücher, die eben bestimmte Situationen beschreiben, die ja auch alle in einer gewissen Weise der Realität entsprechen. Aber ich bin jetzt am Wochenende zum Beispiel quer durch Deutschland gefahren auf der Autobahn und da sind ja nur Irre unterwegs und im Grunde genommen das ist genau wie Sie sagen, ne? Man ist eigentlich einer viel größeren Gefahr da ausgesetzt. Man nimmt sie nur nicht so als solche wahr, weil sie eben nicht sich so monumental mit großen Wellenbergen präsentiert, die dann irgendwie da 48 Stunden an einem vorbeilaufen, sondern da passiert es dann eben von jetzt auf gleich, aber unterm Strich ist wahrscheinlich auf deutschen Autobahnen rumfahren tödlicher, als sich aufs Wasser zu begeben.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also da würde ich eigentlich jedes Meer dieser Welt bevorzugen. Ja.
Ja. Super.
Ja, also das kenne ich, also wenn ich zum Beispiel, also die meisten dieser Reisen, ja, führen mich ja hier vom Bodensee mit dem Auto und dem Schiff hinten dran bis zur Küste. Und das meistens durch Deutschland durch. Und wenn man mal quasi mit dem Auto und einem Trailer und mit dem Schiff hinten dran da durch Deutschland fährt, dann ist man eigentlich ziemlich bedient. Also, ja. Weil halt, also ich würde nicht mal sagen, dass das unbedingt an den Leuten liegt, sondern an der Tatsache, da sind dann die einen, die Lastwagen, die sind dann zum Teil mit 40 unterwegs. Und dann hat es noch auf der anderen Seite also die Spezialisten, die kommen mit 260 an oder weiß der Teufel was. Mhm. Und irgendwo dazwischen drin fahre ich dann rum mit irgendwie mit 100 oder 110, ja, mit dem Boot hinten dran. Und ich würde mal sagen, ich bin geübt. Ja. Ich habe viele Kilometer jedes Jahr mit Schiffen unterschiedlichster Art und Weise zum Ein- und Auswassern durch die ganze Schweiz und nach Süddeutschland und so. Und aber das ist schon immer haarig, ja, was da alles so passiert. Ja, aber also eigentlich rund um England segeln tönt für mich eigentlich sehr vergnüglich. Also
das hoffe ich auch, dass es so wird.
Ja.
Da hätte ich jetzt tatsächlich noch eine Frage, weil Sie da einen deutlichen Erfahrungsvorsprung mir gegenüber haben. Ich habe natürlich auch schon Erfahrungen gesammelt, welche Ausrüstungsgegenstände sich jetzt bewährt haben in den letzten Jahren. Ich sag mal Funkgeräte, so Handfunkgeräte. Aber jetzt mal aus Ihrer Sicht, so langfahrttechnisch, als Langfahrtprofi, und das ist jetzt wirklich die erste, wirklich ganz lange Geschichte, die wir machen, was muss man unbedingt mitnehmen aus Ihrer Sicht?
Tja, also das ist noch schwierig. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich als Einhandsegler, dass eine Schwimmweste für mich völlig überflüssig ist.
Nehmen wir auf jeden Fall mit.
Also weil das kommt aber immer darauf an, wenn man zu zweit ist, sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Ja. Wenn man da in Schottland oder in England unterwegs ist, was nimmt man da Besonderes mit? Also am besten nimmt man eigentlich möglichst wenig mit. Ja? Das ist so meine Erfahrung, weil die Boote segeln deutlich besser, wenn nicht so viel Schrott auf dem Boot ist. Ja? Quasi ein überladenes Boot segelt schlecht und hat schlechte Segeleigenschaften. Ja? Ich glaube, wenn man mal ein oder zwei Anker dabei hat, genügend Kette und Trosse und ein paar Leinen und Fender für einen Steg, dann ist man eigentlich schon ziemlich gut bedient. Ja? Eine Rettungsinsel, wer mag.
Ja, also da sind wir dann auch tatsächlich Weicheier. Eine Rettungsinsel haben wir uns dann auch besorgt, zwar gebraucht, aber immerhin noch im Wartungsintervall. Die ist 2016 das letzte Mal gewartet worden. Die haben wir uns gekauft, die haben wir uns gegönnt, finde ich auch richtig. weil es kann immer ganz blöd kommen und eigentlich, das ist ja so, man soll so lange wie möglich auf dem Boot bleiben, war ja eine der Lehren, die man aus dieser Fastnet-Race-Katastrophe gewonnen hat. Naja, aber ein paar Anker haben wir auch, zwei Anker, kommt auch ganz gut. Die Idee war halt so ein bisschen, dass wir sind mehr so die Ankertypen. Also ich bin jetzt nicht so der große Hafenmensch. Es gibt ein paar schöne, kleine, schnuckelige Häfen in der Ostsee, aber ich bin eigentlich nicht so der Hafenmensch. Und meine Vorstellung ist so ein bisschen, dass wir einsame Buchten finden, da zum Beispiel diese Skillies, so südwestlich von Cornwall. Da würden wir ganz gerne hingehen und da dann ankern. Deswegen haben wir uns zwei Anker besorgt und eben natürlich auch ein Beiboot, so ein Bananaboot. Das scheint mir für diese felsigen Bereiche, in denen wir da unterwegs sind, dann eine ganz gute Beiboot-Variante zu sein, ja, die dann auch noch platzsparend unterzubringen ist.
Ja, also viel zu ankern ist ja mal eigentlich nett. Allerdings und ein gutes Beiboot ist ja auch immer Gold wert. Allerdings habe ich immer festgestellt, dass das Schönste eigentlich ist, irgendwo anzukommen, irgendwo in einem Steg oder irgendwie an einem Hafen, je nachdem, wo man da ist. Ja, wenn man da in Schottland rumsegelt, da steht ja nicht quasi an jeder Ecke irgendein Marina-Betreiber, der einem da ans Portemonnaie will, sondern da gibt es dann auch mal Fischerhäfen oder so, wo man einfach so liegen kann. Es ist ja eigentlich, das Fahrtensegeln macht ja auch Spaß, weil man da immer wieder ganz tolle Leute trifft das Bier und das Essen schmeckt ja auch an jedem Ort ein bisschen anders oder es gibt ein paar Eigenheiten und die alle nicht mitzunehmen, das halte ich für einen Fehler. Also gerade wenn ihr da quasi in Schottland oben seid oder so, da ist ja so herrlich, auch diese ganzen kleinen Käfer da anzuschauen oder da mal in so eine Whisky-Distille da reinzulatschen und da mal eine gute Tour zu machen. Boah, da könnte man schon viel verpassen.
Okay, ja. Das nehme ich mal als konstruktiven Vorschlag mit. Das ist ja so eine Art Pep-Talk gewesen für den Landgang. Vermutlich auch vollkommen richtig. Vielleicht muss ich mich da auch so ein bisschen von lösen, von dieser Vorstellung da, totale Einsamkeit. Vielleicht gehen wir uns dann am Boot auch selber schon total auf den Keks nach ein paar Wochen, dass wir beide ganz froh sind, wenn wir auch mal unter andere Menschen kommen und so.
Ja, ja. Ja, also und gerade auch an so Orten, ja, wenn man, also ich weiß nicht, wollt ihr nach Schottland hoch oder?
Ja, genau, wir wollen da die irische Westküste hoch und dann wollen wir Nordirland rüber und dann natürlich Schottland. Also das ist ja so eigentlich, sagen wir mal, der zentrale Punkt dieser ganzen Veranstaltung, wovon ich immer geträumt habe, mal in den Gewässern da eben dann unterwegs zu sein, ja, und also das alles da, eben zu erleben.
Da ist ja auch manchmal so, dass man in Häfen ist und irgendwie außen als Dritter oder Vierter an einem Fischerboot festmacht. Und da gar nicht die Mauer hochkommt. Also dann muss man da quasi mit dem Beiboot quasi an Land rudern.
Ah, ich sehe schon, das Bananaboot, das macht sich auf jeden Fall bezahlt an der Stelle.
Da gibt es ja, also wenn ihr da in Nordirland seid, da gibt es ja an der Nordwestecke, gibt es eine kleine Insel, die heißt Torrey Island.
Torrey Island, und was ist da das Besondere? Was verpassen wir da, wenn wir da nicht halten?
Das ist Torrey Island, das ist eine kleine Insel, die ist gerade so groß, dass man sich mal ordentlich die Füße vertreten kann. Ja.
Oh, das klingt so ein bisschen nach Lummerland.
Da hat es auch noch eine Kneipe drauf. Ja.
Und, eine Kneipe.
Aber die haben dafür einen König. Ja.
Das klingt aber so ziemlich nach Rio Reiser und deutscher König oder was, oder wie, was ist da los?
Nee, der heißt Patsy Dan Rogers. Da bin ich da angekommen und dann tags darauf war dann richtig geiles Wetter. Und da habe ich dann darauf verzichtet, da weiterzufahren. Und bin dann abends da in den Pub zum Essen. Dann ging der da reihum im Restaurant, hat sich vorgestellt. Also er ist dann da erstmal vorgefahren mit so einem Peugeot. Und er war der Einzige, der kein Nummernschild hatte, sondern also er hat auch ein Nummernschild, aber da stand dann drauf King of Tory.
Und mit dem haben sie gechillt.
Der ist dann da in der Kneipe rum, hat die Touristen begrüßt und so. Und quasi die, die sich über das schlechte Wetter, ja, also Regen und Wind, beklagt hatten, denen hat er dann gesagt, ja, das muss so sein, das ist original Tory Wetter. Als er dann zu meinem Tisch kommt, hat er gesagt, ja, genau, quasi dich kenne ich schon, von dir habe ich gehört. Du bist ja verrückter Typ da mit der kleinen Nussschale. Weißt du was? Jetzt gehst du nach Hause, ja, und erzählst all deinen Freunden von Tory Island und schickst uns nächsten Sommer noch mehr von den Typen, wie du einer bist. Ja? Die können wir hier gebrauchen.
Ja, ja. Das hast du jetzt dann im Grunde auch diesen Auftrag hast du jetzt genau ausgefüllt. Wir werden da hinfahren. Wir werden das auf jeden Fall machen. Das klingt sehr spannend. Mal gucken, was sie dann von uns erzählen. Da bin ich mal wirklich gespannt.
Ja, Tory Island gehört zur Republik. Also die bleiben dabei.
Ach so, die sind sozusagen ein irischer Teil, ja.
Genau. Als ich da in dem Sommer quasi im Irland gesegelt bin, da war es ja so, dass quasi die Iren, die sind dann quasi bis zur nordirischen Grenze gefahren in den Norden. Dann haben die umgedreht und sind wieder Richtung Süden gefahren.
Ja, okay, und verstehe.
Die Nordiren, die fahren ja dann nach Schottland zum Segeln, ja,
ja.
Weil sie nicht quasi zu den Iren wollen. Ja?
Ja.
Ja. Ja, ja, aber irgendwie weiß keiner eigentlich warum. Die machen das halt einfach noch so. Und das ist irgendwie ein bisschen schade, weil die sind alle zusammen eigentlich nette Kerle oder zumindest die ich kennengelernt habe, da kann ich mich ja eigentlich nicht beklagen.
Ja, religiöse Überzeugung würde ich mal sagen. Also da ist ja zwischen Nordirland und Irland letztendlich, das ist alles tatsächlich religiös motiviert. Und so Konflikte sind tatsächlich in der Lage, dann dafür zu sorgen, dass sowas über Jahrhunderte geht. Und das finde ich auch so traurig, wo doch eigentlich das verbindende Element, das Wasser, da drumherum wäre. Da wäre es doch ein einfaches, irgendwie zu sagen, ey, wir gehören doch zusammen. Naja, man weiß es nicht genau.
Genau, also das braucht halt vielleicht einfach noch ein paar Generationen. Und irgendwann kommt dann die Generation, die das irgendwie so weit vergessen hat, dass sich von den alten Säcken dann wieder vorwerfen lassen kann. Quasi, dass sie nicht mehr anständig damit umgeht, so wie das mit jüngeren Leuten manchmal in Deutschland passiert. Ja?
Stefan Züst, Holzbootbauer aus der Schweiz, hier im Podcast Die Botschaft. Großartig, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich beneide dich tatsächlich so ein bisschen darum, dass du mit so einem tollen Werkstoff Tag aus Tag ein rumhantieren kannst. Holz ist einfach großartig, das habe ich selber schon so ein bisschen erfahren. Wenn ich mal irgendwas aus Holz gebastelt habe, das fühlt sich einfach richtig, richtig gut an, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt Kunden von mir, die sagen, Holzboote sind die Erotik des alten Mannes. Ja?
Genau, die Erotik des alten Mannes. Aber das stimmt. Also ich habe mal so Stühle für unsere Küche geölt mit so Hartwachsöl und habe mich dann dabei ertappt, wie ich dann abends da so saß mit so einem Lappen und die so eingeölt habe und dann so mit der Hand dann nochmal so drüber geglitten bin und dann kam die Maserung des Holzes so schön raus und dann habe ich auch so ein bisschen gedacht, Junge, was machst du da eigentlich? Das ist doch gerade wirklich Sex mit Holz, was da gerade stattfindet. Ne? Es hatte wirklich so eine erotische Komponente. Aber ich glaube, jetzt ist wirklich genug. Jetzt habe ich mich genügend zum Horst gemacht. Stefan Züst, Holzbootbauer aus der Schweiz. Großartig, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Danke dir.
Ja, danke auch.
Seien Sie auch beim nächsten Podcast dabei, wenn es wieder heißt... Botschaft. Ein Segelpodcast von Micha Hölzen.
In meiner Badewanne bin ich Kapitän.